Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Terminkalender ist noch immer nicht so richtig im Reinen. Wir haben in dieser Woche jetzt noch ein Turnier in Shanghai, was letzte Woche angefangen hat. Ab der nächsten Woche sind wir endlich wieder bei unserem Montag- bis Sonntag-Rhythmus. Und wir müssen hier über Turniere sprechen, die entweder diese Woche oder in der letzten Woche beendet worden sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich bin etwas durcheinander gekommen, gebe ich ganz offen zu, was wo war und was wann geendet ist. Und ich bin froh, dass wir ab nächster Woche endlich wieder im normalen Rhythmus sind. Du auch?
Ja, liegt ja für uns Europäer jetzt auch nicht so ideal. Wichtige Matches finden irgendwie so von 13 bis 15 Uhr oder so statt. Oder ja,
fantastische eben, Zeit.
Ja, für manche, ne? Für andere eben nicht so. Für Homeoffice ist es wahrscheinlich fantastisch, wenn man irgendwie dann das Tennis hat. Ja, also ideal ist alles nicht, aber kann ich sagen, die Hütten waren voll bei den Turnieren. Die Leute sind wirklich in Massen gekommen, von daher ist das super für alle Beteiligten vor Ort.
Peking und Tokio waren die Standorte, die in der letzten Woche dort dann die Gastgeber waren für diese Turniere. Und du hast es angesprochen, wir haben wirklich gute Zuschauerzahlen gehabt.
Wir hatten in der Vergangenheit durchaus mal Probleme. Jetzt habe ich aber so das Gefühl, die China-Tour ist auch so ein bisschen bereinigt worden, ja. Ist jetzt auch besser übers Land verteilt und dadurch passt das im Moment. Und eben die beiden herausragenden Turniere in Peking und in Shanghai, was ja dann diese Woche stattfindet, wo wir nächste Woche dann wiederum drüber reden, weil es eben erst in der dritten Runde ist, das scheint jetzt wirklich ja gut zu laufen und das ist ja das Ziel für die Touren, dass ihre Hauptevents gut passen von den Zuschauern her und von dem, was eben für den lokalen Markt geboten wird.
Und wir haben einige Spielerinnen und Spieler, die hier im Moment für Aufsehen sorgen, die aus China kommen, unter anderem Jin Wenjiang, über die wir dann auch gleich sprechen werden. Wir haben als erstes natürlich das Turnier in Peking, das WTA 1000 Turnier, was gestern aufgehört oder beendet worden ist und mit Coco Gauff eine Siegerin hat, die vielleicht etwas untypisch war. Aber es gab eine ganze Menge zu berichten. Wir werden natürlich auch über die beiden Herrenturniere sprechen, die in Peking und in Tokio beendet wurden, unter anderem vielleicht sogar mit dem Match des Jahres. Und wir haben ein paar News zu Iga Świątek, zu den Davis Cup Finals, zu den Billie Jean King Cup Finals und zu Jannik Sinner und seinem Dopingfall. Das alles hier in diesem neuen Podcast hier von Chip and Charge. Gleich geht's los mit den Damen.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinow? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Die Frauen haben zwei WTA 1000 Turniere hintereinander. In dieser Woche in Wuhan und in der letzten Woche, beziehungsweise vorletzten Woche in Peking. Und in Peking, das WTA 1000 Turnier, war natürlich überschattet durch die Absagen von Elena Rybakina und Iga Świątek. Und trotzdem waren sie alle am Ende am Start. Und das Turnier gewonnen hat Coco Gauff. Und Philipp, wir müssen dann einmal erstmal dazu sagen, dass sie einen neuen Trainer hat mit Matt Daly, dass sie sich von Brad Gilbert getrennt hat, dass sie gesagt hat, sie würde erstmal den Fokus auf den Aufschlag legen, dass sie zwischendurch Matches hatte, so wie im Halbfinale, wo sie immer noch 11 Doppelfehler hatte, dass sie nicht wirklich zu 100% überzeugend war durch dieses gesamte Turnier und am Ende dieses Turnier gewinnt. Das ist schon eine Achterbahn gewesen, die Coco Gauff hier durch die letzten 10 Tage gebracht hat.
Ja, und das können wir gleich wieder sagen, 10 Tage, die sich lang angefühlt haben. Ne?
Absolut.
Hatte nichts mit denen hier zu tun, ist einfach dieses neue Format. Ich bin da kein Fan von, aber wahrscheinlich sind es die allerwenigsten. Es zieht sich halt wie ein Kaugummi. Und sie war diejenige, die am längsten gekaut hat. Und ich fand, es war jetzt wahrscheinlich das, was man erwarten würde, eben die Gauff, die jetzt noch keine zumindest sichtbar große Veränderung vorgenommen hat, die aber natürlich immer noch ein gewisses Niveau bringt und die geschlagen werden muss, die einfach so athletisch ist, die so eine Spielübersicht hat, die so einen Biss hat und die, wenn er reinkommt, einen wirklich guten Aufschlag hat, die Rückhand ist immer noch richtig gut. Und all das macht sie ja auch zur viert, fünft besten Spielerin der Welt. Und das hat sie diese Woche nochmal unterstreichen können. Und ich fand, das Finale war sehr gut. Davor war es teilweise ein bisschen stolprig. War noch ein, zwei Matches, wo sie früher hätte ausscheiden können. Aber insgesamt ist es natürlich beeindruckend. Und wir reden wahrscheinlich gleich nochmal über den neuen Trainer, weil es ja auch in einem größeren Kontext stattfindet. Und das fand ich eine gute, eine mutige Entscheidung. Aber eben jetzt erstmal zum Sportlichen. Das ist ja natürlich der perfekte Start. Vor allem, wenn man jetzt sieht, dass sie ja so ein bisschen kommuniziert hat jetzt über die Zeit in Peking. Ja, das Ende der Saison ist jetzt schon mal eine verlängerte Trainingsphase in die nächste Saison rein. Wir wollen ein paar Sachen ändern. Und gut, perfekter kann es nicht laufen, ne? So eine Trainingsphase.
Wenn du schon angesprochen hast, dann lass uns gleich mal über den neuen Coach sprechen, Matt Daly. Das ist ein Spieler oder ein Trainer. Früher war er auch aktiv, hat es nur bis auf Platz 950 oder so geschafft. Hat dann mit Denis Shapovalov gearbeitet und hat nebenher eine Firma, die sich um Tennisgrifftechnik tatsächlich kümmert. Und er ist ein Tennisgriff-Spezialist. Und er soll sich um den Aufschlag von Coco Gauff kümmern. Und hat in den ersten Tagen hat das auch einen sichtbaren Unterschied gemacht, weil man hat bei Coco Gauff bei jedem einzelnen Aufschlag von ihr gesehen, dass sie dass sie darauf geachtet hat, dass sie einen richtigen Grip hat mit auf dem Griff, also dass sie den richtige Griffhaltung einnimmt, um diesen Aufschlag zu machen. Das war alles noch Work in Progress. Der Aufschlag sah zwischendurch nicht gut aus und das soll ja eigentlich ihre Stärke sein. Sie hat selber gesagt, dass wenn sie einen guten Aufschlag hat, dass sie dann auch gut spielt. Das sah im Moment noch nicht so gut aus, aber man hat gemerkt, wenn du das auch nochmal erwähnt hast, das ist eigentlich ja eher eine Trainingsphase, die sie jetzt einlegt, eine auf sehr hohem Niveau, eine auf mit sehr hohem Gegnerniveau. Das war schon sehr offensichtlich, wie da an Basics dann auch gearbeitet worden ist.
Also zugegebenermaßen bin ich wirklich kein Griffspezialist. Von ziemlich vielen Sachen im Tennis habe ich eine gute Ahnung. Ich meine, ich habe ja auch länger gespielt, bis der Rücken nicht mehr konnte. Aber Grifftechniken, das war auch nicht so richtig mein Ding. Also habe ich mich auch wirklich schwer mitgetan. Von daher, da haben andere definitiv ein besseres Auge für. Und ich bin gespannt, was bei rumkommt am Ende. Was mir hier halt gefällt, vor allem wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Gesamtlandschaft der WTA angucke. Wir schauen mal, am Anfang des Jahres hat Jessica Pegula einen Tausch vorgenommen. Dann, gut, wahrscheinlich eher aus unschönen Umständen, aber genau wissen wir es nicht, hat Elena Rybakina einen Neustart vorgenommen. Und dann kam Gauff, die auch gesagt hat, ja gut, ich habe mein Ziel erreicht mit Brad Gilbert. Aber eigentlich muss ich noch mehr Grundlagen für meine Karriere legen. Sie ist 20 Jahre. Sie hat also noch lockere 10 Jahre an der Spitze vor sich. Und es ist klar, dass sie nie eine Karriere, zumindest im Moment, wird hinlegen können wie Świątek oder Sabalenka, wenn sie das Problem mit dem Aufschlag und oder mit der Vorhand nicht hinbekommen. Finde ich erstmal gut und richtig beeindruckend, dass sie da dann auch nicht auf einen großen Namen geht, sondern dass sie da quasi ans Fundamentale zurückgeht. Und dann haben wir noch Iga Świątek, über die können wir gleich in dem Kontext auch noch sprechen, aber jetzt können wir erstmal bei Gauff bleiben. Und eben, da gefällt mir, dass sie quasi auf die Basics zurückgeht, weil der andere Teil ist ja schon so überragend. Sie ist eine Kämpfernatur, sie ist eine fantastische Athletin, sie ist strategisch, finde ich, kaum jemand unterlegen an der Spitze. Und daher Chapeau, dass sie das jetzt so konzentriert auch abseits großer Namen durchzieht.
Also was mir auch gefallen hat oder dieser Eindruck, der sich bei mir verfestigt, ist, dass sie auf jeden Fall lernen will, dass sie nicht in irgendeiner Weise stur sagt, ich habe jetzt mein Spiel und ich muss daran nichts ändern und das reicht ja für die Top 5. Also auf mich macht sie einen sehr, sehr lernwilligen Eindruck und das hat das unterstrichen, dass sie in dieser Woche ja wirklich an den Basics gearbeitet hat, auch während der Matches an den Basics gearbeitet hat. Es sah alles nicht zu 100% rund aus und rein aus. Aber wenn das Ergebnis ist von einer nicht ganz so runden und reinen Woche, ja, dann möchte ich die ganz runden, reinen Woche aber mal gerne sehen.
Ja, und das ist natürlich die spannende Frage. Kann sie aufschließen leistungstechnisch? Also sie ist eine Athletin, die hat dieselben Grundlagen zumindest wie Sabalenka, ist vielleicht ein paar Prozent hinter Świątek. An sich kann sie da oben aber mithalten. Es wird also auf was anderes ankommen. Und ich glaube auch nicht, dass sie nervlich so hinter den anderen beiden zurücksteht oder dass ihr Spielverständnis, sondern es sind die technischen Sachen. Und jetzt weiß man natürlich nie, zahlt sich das aus? Aber gucken wir doch mal, wo Gauff herkommt. Gauff war ein Tennis-Wunderkind. Und da kann man ja auch annehmen, dass so jemand von sich vielleicht denken würde, naja, also bitte, ich bin so jung, ich habe schon so viel geschafft. Aber so geht sie ja, glaube ich, generell nicht an Sachen ran. Und dass sie dann, ist ja auch eine gewisse Form von Entblößung, zu sagen, naja, ich heuer mir jetzt nochmal jemanden an, der mir Sachen anders beibringt, dass sie das macht, das spricht ja erstmal sehr für sie.
Coco Gauff hat hier nicht immer zu 100% überzeugt. Ich sag's jetzt zum dritten Mal, ich werde es jetzt nicht wieder sagen, aber sie hatte dann auch durchaus komplizierte Gegnerinnen. In der ersten Runde hat sie gegen Clara Burell gewonnen. Clara Burell kann durchaus vielen Gegnerinnen Kopfschmerzen bereiten. Dann Katie Bolter, die in diesem Jahr durchaus gut gespielt hat, 7-5, 6-2. Dann gegen Naomi Osaka, das war wahrscheinlich das beste Match, das wir von Coco Gauff gesehen haben. 3-6, 6-4 stand es, dann musste Naomi Osaka zurückziehen und rausziehen. Es war sehr schade, dass wir dieses Match nicht über drei Sätze gesehen haben. Dann die Überraschungsviertelfinalistin Julia Starodubtseva mit in drei Sätzen besiegt und dann im Halbfinale Paula Badosa. Da lag sie schon mit Satz und Break zurück und konnte sich dann nochmal zurückkämpfen. Und im Finale hat sie ihren überzeugendsten Auftritt dann auch insgesamt gebracht, 6-1, 6-3 gegen Karolina Muchova. Und am Ende stehen diese 1000 Punkte, die sie sich geholt hat und 1,1 Millionen Dollar Preisgeld, die Coco Gauff hier geholt hat. Sie ist die Siegerin und sie gewann gegen Karolina Muchova. Und über Karolina Muchova müssen wir dann auch noch ein paar Worte verlieren, weil die hat hier ein enorm starkes Turnier gezeigt. Und sie war hier nicht gesetzt, musste sich durchsetzen. Gegen Anna Blinkova in der ersten Runde 6-1, 6-1. Dann gegen Yu Yuan in zwei Sätzen gewonnen, 6-3, 6-1. Jacqueline Christian, die hatte vorher Barbora Krejcikova besiegt, 6-1, 6-3. Christina Buxa 6-2, 6-0. Und dann der große Sieg gegen Arina Sabalenka 7-6, 2-6, 6-4. Es war das beste Match des Turniers. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Sie hat dann davon ja so ein bisschen profitiert, dass im Halbfinale Jin Wenjiang gefallen war und danach nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Aber Karolina Muchova hat mit dem Sieg gegen Arina Sabalenka ein absolutes Statement gesetzt. Sie wird nicht mehr lange nicht gesetzt sein bei solchen Tausender-Turnieren. In dieser Woche in Wuhan ist sie es noch. Aber das war schon ein dickes Ausrufezeichen von ihr.
Außer sie verletzt sich halt wieder.
Das
ist es ja. Sie ist ja von den Fähigkeiten eine Top-10-Spielerin. Vielleicht nicht eine konstante Top-5, aber eine Top-10-Spielerin. Nur ist sie ja gefühlt entweder verletzt oder außer Form oder richtig gut in Form. So ein bisschen fast wie bei Krejcikova. Bei der hat man ja auch brillante Zeiten und dann Zeiten, wo nichts zusammenläuft oder wo sie länger verletzt ist. Und so ein bisschen ist es bei Muchova auch. Und sie hat die Form von US Open fortgesetzt. Ich würde sagen, die Bedingungen haben mir auch gut gelegen. War ein ziemlich schneller Hartplatz hier in Peking. Man hat dann natürlich auch gesehen gegen jemand wie Sabalenka, wie gut so ein Slice sein kann. Und da hat sich Gauff dann zum Beispiel weniger schwer gegen getan, ist auch mit mehr Spin zum Beispiel in die Rückhand von Muchova reingegangen, während Sabalenka ihr da hartes, flaches Tempo gegeben hat. Und das, muss man sagen, hat Muchova dann sehr gut gemacht. Läuft wahrscheinlich auch unter Angstgegnerin bei Sabalenka, ja, gerade nach diesem French Open Halbfinale da vor anderthalb Jahren. Und wie gesagt, ist eine Top-10-Spielerin. Was man sagen muss, ist echt keine gute Finalspielerin. Also ich hatte nochmal nachgeschaut, zusammen auf Challenger-Ebene, Futures und WTA 3 und 13 im Finale.
Drei Pech egal, Monfils.
Ja, und nur ein WTA-Titel.
Ja, das ist nicht gut. Das ist deutlich zu wenig. Ja, ja.
Also, und da, ne, sie hat auch genug 250er in ihrem Leben gespielt, als dass sie da jetzt schon was hätte holen können. Also das ist dann nicht so der Knaller. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, warum sie jetzt nie es ganz nach oben geschafft hat. Also wenn man ihr zuschaut in so einem Match gegen Sabalenka, denkt man sich, ja, warum ist sie nicht die Nummer 1 der Welt oder so? Aber es fehlen dann doch noch ein paar Sachen. Und sie hat ein paar spezifische Sachen jetzt gegen Sabalenka, eben der Slice, aber auch die geblockten Returns, die das Tempo rausgenommen haben für Sabalenka und die Nervenstärke zum Ende hinaus. Aber dann kommen eben auch Matches wie gegen Gauff und da muss man sagen, hat sie nicht wirklich eine Schnitte gehabt. Und das ist dann schon eher enttäuschend wiederum.
Sie hat keine Schnitte gehabt, das ist so ein 80er-Jahre-Begriff.
Naja, muss ja auch mal zeigen, wann ich geboren wurde.
Nein, aber es war über die gesamte Spielzeit und über die gesamte Turnierzeit war dieses Spiel von Karolina Muchova war einfach unglaublich gut anzugucken und sie war fit und sie fühlte sich anscheinend wirklich wohl. Sie arbeitet ja jetzt mal auch mit Kirsten Flipkens zusammen und das scheint ihr auch wirklich gut zu tun. Und du hast es gesagt, Angstgegnerin von Arina Sabalenka, die beiden letzten Matches gingen an Muchova. Wir erinnern uns an letztes Jahr Roland Garros, dieses Halbfinale, dieses unfassbar gute Halbfinale und das hier in Cincinnati stach auch nicht heraus, hat sie auch in drei Sätzen gewonnen. Jetzt hat sie das dritte Mal hintereinander gegen Sabalenka gewonnen. Also insgesamt ist das, kann man wirklich sagen, eine Angstgegnerin von Arina Sabalenka. Und Karolina Muchova hat hier wirklich enorm gutes Tennis gespielt. Wir werden übrigens am Ende dieses Teils noch auf Iga Świątek zu sprechen kommen, falls ihr das noch vermisst habt, gerade wo Philipp eben drüber gesprochen hat. Karolina Muchova gewann im Halbfinale gegen Jin Wenjiang. Und die asiatischen und vielleicht auch chinesischen Turniere hatten ja vielleicht in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Image, ja, das ist ganz gut gefüllt und da sind einige Zuschauer dabei, aber so richtig stimmungsvoll wird es da nicht werden. Was Jin Wenjiang hier in diesen letzten 10 Tagen für einen Hype ausgelöst hat, das war wirklich beeindruckend. Sie war hier an 5 gesetzt, gegen Kamila Rachimova in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Nadia Podoroska, gegen Amanda Anisimova ein gutes 3-Satz-Match gewonnen, dann gegen Mira Andreeva mit 5-7, 6-0, 6-4 gewonnen, mit einem relativ kühlen Handshake, den es am Ende dort gegeben hat. Aber sie hat sich durchgesetzt. Was dort los war, während, vor und nach ihren Matches, das war schon beeindruckend. Und es ist vielleicht noch nicht der Lina-Hype, aber so weit entfernt davon ist er nicht mehr.
Ja, vielleicht, also er ist wahrscheinlich anders, ne? Ist natürlich nicht einzuschätzen, wie sehr ihr die Goldmedaille in China geholfen hat. Und dann natürlich auch so ein Faktor, wir sind im ganz anderen Medienzeitalter. Ich kann nicht einschätzen, ist sie jetzt so ein sozialer Medien-Superstar? Weil Nali ist ja auch spannend, ne? Wir müssen jetzt keinen großen Exkurs machen, aber die ist ja so ein bisschen fast von der Bildfläche verschwunden nach der Karriere und, glaube ich, hat nie so einen richtigen Star-Status dann aufrechterhalten können. Glaube ich, sollte sie auch nicht so unbedingt. Und das ist, glaube ich, bei Junkin Wen ganz anders. Die ist ja auch ein ganz anderer Typ. Das ist ja wirklich eher vom Auftreten so eine Maria Sharapova. Und so eine, ja, mir doch egal, was die anderen machen. Und die hat natürlich eine krasse Ausstrahlung, also auch irgendwie so ein krasser Typ in ihrem Auftreten. Und wenn die anfängt, Grand-Slam-Turniere oder so zu gewinnen, dann wird die wahrscheinlich wirklich der Superstar schlechthin im Tennis, so wie es seit Osaka niemand mehr geschafft hat. Und man muss sagen, es war jetzt schon richtig gut. Man sieht eben immer noch Probleme mit diesem ersten Aufschlag. Der kommt einfach nicht häufig genug, war ja auch wieder das Problem gegen Mira Andreeva. Und trotzdem, sie ist so athletisch, sie hat so eine brutal gute Vorhand. Wenn er kommt, ist auch toll der erste Aufschlag. Und sie hat das Potenzial, um sich oben in den Top 5 festzusetzen. Aber sie wird natürlich konstanter werden müssen, um so jemand wie Pegula oder vielleicht eine Goff von da oben zu verdrängen. Also einfach wird's nicht. Die Spitze ist im Moment sehr stark im Damentennis. Sie ist leicht dahinter, aber ich glaube, man kann jetzt feststellen, sie hat den Sprung in Richtung Top 10 jetzt gemacht.
So richtig zu 100% geliebt wird sie aber von ihren Kolleginnen noch nicht, ne?
Ist hier, glaube ich, auch egal. Also war ja Sharapova auch immer total egal. Ja. Und ist ja auch wirklich so aufgetreten. Also wer irgendwie mal, das waren ja eher so meine Jahre auf der Tour. Sharapova irgendwie in Pressekonferenzen hat ja wirklich so eine scheißegal Attitüde gehabt. Und ich glaube, das ist dasselbe bei Zhang. Und ich glaube, die träumt eher davon, einen Superstar zu werden, als jetzt in der irgendwie unter den Kolleginnen beliebt zu sein, im Gegensatz zu ihrer Landsfrau Zhang, der genau, glaube ich, das Gegenteil wichtig ist, aber ich glaube für Zhang, ne, das, glaube ich, ist nicht auf der Prioritätenliste in Top 5 oder so.
Aber eins noch gerade zu Nali, als die dieses Jahr bei den Australian Open aufgetaucht ist, die umgab dann schon eine ziemliche Superstar-Aura, auch wenn sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Aber das hat ja auch eine berühmte Vorgängerin von ihr, die noch ein paar Grand-Slam-Titel mehr gewonnen hat, dann auch schon vorgemacht. Und vielleicht ist das ja auch ein beneidenswertes Vorbild.
Ja, ich glaube, in Australien ist die auch super beliebt, auch auf der Tour. Ich will mich da eben nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es nicht ganz verfolgt habe. Aber ich meine, es war schon ein bisschen so, dass sie war ja damals doch auch ziemlich kritisch. Und es war eine andere Zeit in China. Wir erinnern uns so, Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre dachten ja viele, China würde sich ein bisschen öffnen. Sie war damals auch sehr kritisch dem Verband gegenüber. Sie war ja generell eine eher störrische Gestalt. Und sie passte, glaube ich, nicht so in dieses neue nationalistische China rein. Ich glaube, da war sie einfach ein offenerer Geist, ein bisschen weltgewandter. Und da ist sie aus der Zeit gefallen und, glaube ich, auch aus der Zeit der chinesischen Führung rausgefallen. Und das soll sich gar nicht so verschwörungstheoretisch anhören, sondern der Ton wird ja eher von oben vorgegeben in China. Und da hat sie nicht mehr so gepasst. Und ich glaube, Zhang, das ist jetzt auch gar keine moralische oder politische Aussage. Ich glaube, Zhang passt besser in die aktuellen Zeiten als Nanali.
Das kann gut sein. Und wir haben es in den letzten Jahren ja erlebt, was mit Spielerinnen und Personen, die sich gegen das System aussprechen, dann auch passiert. Und deswegen wird man vielleicht dann zwischendurch auch immer so den einen oder anderen Kontext setzen müssen bei Jin Wenjiang. Eine Spielerin, die nicht hinterm Berg halten muss mit ihren Meinungen, ist Paula Badosa. Und die hat seit Wimbledon eine Bilanz von 19-4. So verletzungsanfällig, so wie in den letzten Jahren war, wo ihr die Ärzte dann auch gesagt haben, naja, mit der Rückenverletzung, vielleicht sollte sie aufhören mit dem Tennis. Und sie hat gesagt, Leute, ich bin 26 Jahre alt, ich will hier noch nicht aufhören, die selber von sich gesagt hat, dass sie noch 3 oder 4 Jahre weiterspielen möchte, die hat hier ein enorm starkes Turnier gespielt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn sie fit ist, ähnlich wie bei Karolina Muchova, dass sie wirklich zur Weltspitze gehören kann. Sie ist jetzt schon wieder unter den Top 20 der Welt, sogar Top 15 und hat hier wirklich überzeugt gegen Gegnerinnen, die in den letzten Wochen enorm gut gespielt haben. Viktoria Tomova zum Beispiel in der zweiten Runde, 6-3, 6-2. Rebecca Schramkova, die in den letzten Wochen sehr gut gespielt hat, 7-5, 7-5. Dann ein absolut unangefochtenes 6-4, 6-0 gegen Jessica Pegula und dann gegen Zhang Zhuai, über die müssen wir gleich noch getrennt sprechen, mit 6-1, 7-6 gewonnen. Sie war dann noch mit Satz und Break gegen Coco Gauff vorne und vielleicht ist das so ein bisschen das, was diesen Eindruck der letzten 10 Tage trüben wird, dass sie das Match nicht nach Hause gebracht hat. Aber so wie Paula Badosa seit Wimbledon spielt, so würde man sie gerne ein ganzes Jahr lang sehen.
Ja, sie ist Nummer 11 im Race. Mhm. Nicht unrealistisch, dass sie noch die 10 holt. Da sitzt man mit Kasatkina, Daniel Collins auf 9. Müssen wir mal gucken, wie viel die noch in dieser Saison spielen wird. Also unrealistisch ist nicht, dass sie das Jahr in den Top 10 beendet. Und ich weiß nicht, ob sie da dauerhaft hingehört. Das haben wir natürlich schon mal eine Phase gehabt, wo ihr das gelungen ist. War aber auch eine Phase, so Beginn von Covid, wo vieles ein bisschen durcheinander war auf der Tour. Ich würde sagen, das Level ist wahrscheinlich eher so zwischen 10 und 15, als jetzt die Nummer 2, die sie damals war. Aber sie bringt natürlich schon recht viel mit. Sie hat einen wirklich guten Aufschlag, sie hat genug Wumms in der Vorhand drin, kann damit auch einen Court ziemlich gut beherrschen. Sie ist nicht die Nervenstärkste, hat man dann auch wieder gegen Gauff gesehen. Das ist ja auch früher schon passiert, aber sie hat jetzt zumindest seit Wimbledon gezeigt, dass sie 10, 12, 14, vielleicht auch mal die 8 oder so im Ranking sein kann. Ich sehe in ihr jetzt noch keine Grand-Slam-Siegerin, aber wenn sie das jetzt noch mal 2 Jahre oder so durchhält, wird sie trotzdem wahrscheinlich sehr zufrieden sein.
Sie gibt ja dem Tennis oder dem Spitzentennis dann nochmal eine weitere Note. Also es ist ja so, du hast es gesagt, der gute Aufschlag, die gute Vorhand, das haben wir auch bei anderen Spielerinnen, aber sie hat dann auch noch ein ziemliches Flair dann dazu. Und natürlich ist ein Teil davon, was sie auch macht, auch wenn es ein kleiner Teil ist, ihre Beziehung zu Stefanos Tsitsipas, dass die beiden so ein bisschen als das Glamour-Paar des Tennis auftreten und sie hat im Moment eine bessere Phase als ihr Freund. Und das macht die Sache dann ja auch so ein bisschen rund und das macht die Erzählung ja auch so ein bisschen rund um sie.
Ja, also ich finde jetzt persönlich, ich weiß, sie gilt so als sehr ausdrucksstark oder so.
Ja.
Ich fühle mich jetzt irgendwie von ihrem Flair nicht angezogen. Ich denke, da hat Zhang irgendwie viel mehr Superstar-Appeal. Aber sie hat sicherlich was Bodenständigeres als jetzt zum Beispiel eine Zhang. Und kann mir vorstellen, das kommt jetzt auch so in Tenniskreisen natürlich besser an. Zhang, glaube ich, zielt auf den großen Massenmarkt. Auch in der Art, wie sie vermarktet wird, in der Art, wie sie auftritt. Die will jetzt gleich nicht aufs Tennis begrenzt sein. Die will einfach ein chinesischer Superstar für die Welt sein. Und Badosa ist, glaube ich, gemacht, um so ein bisschen Everybody's Darling im Tennis selbst zu sein. Und so gibt sie sich, so ist sie, glaube ich, auch von ihrer Art her. Ich finde das jetzt bei Zhang irgendwie spannender, was das bedeutet. Aber ich kann schon verstehen, dass Badosa jetzt die Sympathien eher zufliegen.
Jetzt lass mich doch auch mal den Boulevard bedienen, ein kleines bisschen.
Naja, ich habe es ja jetzt nur eingeordnet. Ich glaube, du stehst jetzt generell im Leben eher auf Bodenständiges als ich.
Ja.
Also, das glaube ich, können wir einfach so festhalten.
Paula Badosa, es ist halt einfach das Halbfinale, das hätte sie meiner Meinung nach gewinnen müssen. Sie führte 6-4, 4-2 gegen Coco Gauff, hat dann 8 Spiele in Folge verloren, um sich dann am Ende nochmal so ein bisschen zu fangen, aber dann war der Zug schon abgefahren. Und das sind die Siege, die sie vielleicht, oder diese Matches, die sie vielleicht dann noch wirklich von der ganz großen Weltspitze unterscheiden. Sie hatte das auch vorher bei den Niederlagen, die sie in diesem Jahr hatte, seit Wimbledon, hat sie eigentlich immer Chancen gehabt. Sie war relativ selten chancenlos und das so nach Hause zu bringen. Da ist sie dann auch so ein bisschen panisch geworden im Match gegen Coco Gauff. Ich habe das Match kommentiert. Sie ist ein bisschen panisch geworden. Sie hat zwischendurch dann wirklich zu ihrem Coach hingeguckt und hat gesagt, hier, was machen wir hier und was mache ich, was soll ich machen und so. Und das ist ihr nicht gelungen, da die Nerven zu bewahren, beziehungsweise da wieder zu sich zu finden und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Cut und jetzt versuchen wir es nochmal von neuem. Weil da ist sie wirklich panisch geworden, meiner Meinung nach.
Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, liegt daran, dass sie nicht die Matchhärte anderer hat, über zwei, drei, vier Jahre am Stück, das so durchziehen zu können. Auf der anderen Seite erinnere ich mich jetzt nicht, ich habe es jetzt aber auch nicht nachgeguckt, ich erinnere mich jetzt nicht in den Vorverletzungszeiten, dass sie das so gewesen wäre. Sie hatte immer diesen Biss, aber sie hatte eigentlich jetzt nicht die Fähigkeit, die ganz großen Matches häufig zu ziehen. Also diese Phase, wo sie damals aufgestiegen ist, so von ungefähr 30 auf 2, diese 12 Monate, die waren ja dadurch gekennzeichnet, dass sie viele enge Matches gegen Spielerinnen hatte, die jetzt eigentlich im Ranking hinter ihr stehen sollten und die sie dann aber niedergerungen hat. Und jetzt spielt sie ein bisschen anders als damals, schneller auf den Winner gehend, aber trotzdem hat sie jetzt für mich nicht so, ja, ich will jetzt eben nicht dieses doofe Wort Killerinstinkt oder so nehmen, aber ihr fehlt vielleicht so dieser letzte Biss, den die da oben in den Top 5 haben und den Goff zum Beispiel sicherlich hat.
Paula Badosa hat auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Zwei Spielerinnen würde ich gerne noch ansprechen wollen. Arina Sabalenka, die hat ganz klar Nummer 1 der Weltrangliste als Ziel ausgegeben bis Ende des Jahres. Iga Świątek ist aus anderen Gründen im Moment nicht dabei, ist auch in Wuhan nicht dabei. Sie hat jetzt im Viertelfinale verloren. Sie ist im Moment 1000 Punkte, etwas mehr als 1000 Punkte hinter Iga Świątek. Und wenn wir aufs Race gucken, sind es dort zwischen ihr und Iga Świątek nur 185 Punkte. Also es ist durchaus realistisch, dass sie noch diese Nummer 1 der Weltrangliste angreift. Aber ein Halbfinale, Finale oder ein Turniersieg hätte hier schon sehr, sehr gut getan hier in dieser Woche.
Ja, jetzt wenn wir natürlich so ein bisschen auf ihre Karriere gucken, hat ihr auch gefehlt. Also der Grund, dass Świątek seit 3 Jahren meist unangefochten oben ist, ist diese Konstanz gewesen. Die ist jetzt in den letzten paar Monaten abhandengekommen, aber davor hat sie halt häufig Phasen gehabt, wo sie, weiß ich, 20 von 22 Matches oder mal 25 im Stück oder so gewonnen hat. Und das ist Sabalenka immer ein bisschen abgegangen, hat natürlich nur andere Spiele, hat ein risikoreicheres Spiel, hat Fortschritte in diesem Jahr gemacht. Aber ich würde sagen, wenn sie jetzt am Ende nicht die Nummer 1 werden sollte, dann liegt es auch eher an der Phase so Februar bis April oder so. Da ist sie nicht so richtig wieder in Schuss gekommen, klar. Da war auch irgendwie persönliche Tragödie bei ihr. Aber schon davor war es nicht so richtig gelaufen. Und sie läuft schon mehr heiß oder kalt, als es jetzt zum Beispiel bei Świątek der Fall ist. Und ich glaube, sie wird sie als Nummer 1 abschließen. Für mich ist sie auch die Spielerin des Jahres. Unabhängig jetzt davon, ob sie das Jahr als Nummer 1 abschließt, war sie die bestimmende und beste Spielerin des Jahres. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt zum Beispiel dauerhaft diese Konstanz von einer Świątek gehen kann.
Aber auch das ist ja ein schöner Antagonismus.
Ja, also ich meine, wir können jetzt ja wirklich festhalten, da haben sich jetzt oben zwei abgesetzt, die sowieso schon direkt in die Hall of Fame durchlatschen werden und die jetzt schon zu den bestimmten Tennisspielerinnen dieses Jahrhunderts gehören.
Arina Sabalenka also im Viertelfinale raus gegen Karolina Muchova in wahrscheinlich dem besten Spiel der Woche. Die beste Story der Woche, die hat allerdings eine andere abgeliefert und das ist das Zhang Zhuai. Und die war angetreten zu diesem Turnier mit einer Wildcard, hatte die letzten 24 Einzel am Stück verloren. Seit Lyon 2023, und das war im Januar, hatte sie kein einziges Einzel mehr gewonnen. Und das ist der längste Streak sowohl beim Herren- als auch beim Frauentennis gewesen. Vince Spadia hatte bei den Herren mal 19 Matches am Stück gehabt. Und ich habe dieses Erstrundenmatch gegen McCartney Kessler gesehen und habe nur gedacht, bitte, 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 bring diesen Tiebreak durch. Ich versuche immer so unparteiisch wie möglich zu sein, aber als Zhang Zhuai im zweiten Satz dann darauf hinarbeitete, diesen Tiebreak zu gewinnen, und den zweiten Tiebreak hat sie wirklich gut gespielt, da habe ich nur gedacht, bitte lass diesen Streak endlich vorbeigehen. Und den hatte sie dann überstanden. Sie hat dieses Match gewonnen und danach ging es nur noch in eine Richtung. Und das war wirklich eine enorm starke Woche von ihr. Emma Navarro, die an 6 gesetzte, 6-4, 6-2 besiegt, dann Gret Minnen, dann Magdalena Frech, besiegt in 3 Sätzen und dann verliert sie gegen Paula Badosa mit 1-6, 6-7. Ich kann mir nicht mal im Entferntesten vorstellen, was Zhang Zhuai für ein Obelisk vom Herzen gefallen sein muss, als sie dieses erste Match gewonnen hat nach ein Dreiviertel Jahren. Und dann so eine Story dann zu bringen, das war schon cool. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich hoffe, du hast einen Jubel von ihrem Coach gemacht.
Nee, den habe ich nicht gemacht.
Aber du weißt, wer ich nicht meine, ne?
Ja.
Wer es nicht gesehen hat, der hat da immer mit verschränkten Armen gestanden. Das war schon eher eine lustige Geste. Und Ja, Zhang, das war ja auch alles irgendwie ein bisschen undurchsichtige Sache, so die letzten 2 Jahre. Also sie hatte eben diese lange Niederlagenserie. Sie hatte ja zwischendrin auch immer mal wieder so ein bisschen erzählt, dass es ihr nicht gut geht. Sie war auch lange nicht in China gewesen. Ich glaube sogar, sie hat in Baikhetmin zwischendrin gewohnt, wenn ich mich jetzt irgendwie so dunkel erinnere. Und ist jetzt nach China zurückgekehrt. Aber irgendwie so richtig zwischen ihr und China, glaube ich, passt das auch nicht. Ohne, dass ich da jetzt ganz tiefe Einblicke habe. Sie hat das jetzt auch eher immer so ein bisschen, naja, nicht so direkt erzählt. Kann man auch irgendwie verstehen. Und sie ist ja zeitgleich eine, die uns viel dran teilhaben lässt, wie es ihr geht. Ich meine, für sie damals der große Durchbruch war ja, als sie keine Grand Slam Matches gewonnen hat und dann aus dem Nichts Simona Halep bei den Australian Open vor 8, 9 Jahren rausgenommen hat und hat sich danach so als Top 100 Spielerin etabliert. Und eben als eine, die Ausstrahlung hat, die vielleicht eher so Woman Next Door ist irgendwie von ihrer ganzen Art, von ihrem Auftreten her. Und die das ja jetzt auch wieder eigentlich ganz schön erzählt hat. Die hat da eigentlich schon abgehakt, die Einzelkarriere. Ist jetzt aber im Race ungefähr auf 110, also hat eine realistische Chance, das Jahr unter den Top 100 zu beenden. Und hat gesagt, naja, dann probiere ich es vielleicht doch nochmal, bevor ich mich irgendwann ganz aufs Doppel konzentriere. Das war wohl der zwischenzeitige Plan. Da soll es jetzt mit Kristina Mladenovic übrigens im nächsten Jahr weitergehen. Mhm. Und zeitgleich will sie nochmals Einzel angreifen. Und wie gesagt, wenn sie jetzt nochmal 100, 150, 200 Punkte holt, dann ist sie ziemlich sicher nächstes Jahr in den Top 100 drin und das auch wahrscheinlich über das ganze Jahr.
Zhang Zhuai hat hier die beste Story dieser 10 Tage geschrieben und sie ist nur Viertelfinalistin gewesen, nur in Anführungsstrichen. Coco Gauff hat das Turnier am Ende gewonnen durch einen Zweisatzsieg, durch einen klaren Zweisatzsieg gegen Karolina Muchova. Eine Spielerin, die gar nicht dabei war, hat hier allerdings für sehr, sehr viele Schlagzeilen in der letzten Woche gesorgt. Und das ist Iga Świątek. Die hat auf ihrem Instagram-Kanal letzte Woche bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Coach Tomasz Wiktorowski getrennt hat und dass sie jetzt erstmal noch ein paar Wochen aussetzen wird, deswegen auch diese Woche in Wuhan nicht dabei sein wird, um mit einem neuen Trainern zu verhandeln und zu sprechen. Und das wird ein Trainer sein, der nicht aus Polen kommt. Ich habe das während meines Live-Kommentars habe ich diese Nachricht bekommen und da ist mir ein einziger Name nur in den Kopf gegangen. Dir auch?
Ja, klar. Also wir fangen erstmal an. Ich muss sagen, runder Applaus von mir, dass sie das gemacht hat. Jetzt kann man erstmal sagen, mein Gott, warum denn? Mit dem hat sie 3 Grand Slams gewonnen, war 3 Jahre fast durchgehend an der Spitze der Weltrangliste und trotzdem hat sie ja noch so viel mehr Potenzial. Und ich hatte, glaube ich, irgendwann mal so im Sommer gesagt, dass sie ja mittlerweile fast so einen legendären Status hat im Tennis, wo man alles von ihr verfolgt, einfach weil es so wichtig ist und weil sie die zentrale Gestalt des Damentennis ist. Und sie hat anscheinend für sich entschieden, nee, es braucht jetzt nochmal einen neuen Weg. Und das Spannende ist ja jetzt einfach, sie hat eben diese Dominanz bei den French Open erreicht mit ihrem aktuellen Team. Aber wenn man mal guckt, spielt sie ja heutzutage anders, als sie es damals gemacht hat. Als sie wirklich auf die Tour gekommen ist, als sie so um die 30 im Ranking war und dann diese French Open gewonnen hat, war sie ja eine, die nicht so sehr auf Power gesetzt hat. Sie hatte zwar diesen Topspin, aber da waren noch viele Stopbälle drin, da waren durchaus erfolgreiche Netzangriffe drin, da war relativ viel Katz-und-Maus-Spiel drin. Und dann ist das Spiel geradliniger geworden, aggressiver vor allem auch geworden und ich glaube, dass es da noch eine andere Świątek gibt, die zum Beispiel mit ihrer Court-Position variieren könnte, die beim Return variieren könnte, die vielleicht den Stopball wieder auspackt. Ich meine, Sabalenka spielt mittlerweile gute Stopbälle. Mhm. Das kann sie sicherlich auch. Und ich glaube, es könnte sein, dass sie einen kleinen Schritt nach hinten macht. Und wenn sie jetzt Wim Fissett, den wir beide meinen, ranholt, kann es sein, dass sie da natürlich jetzt zeitgleich eben spielerisch sich versucht, nochmal breiter aufzustellen und mehr über den Aufschlag auszugleichen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie innerhalb der nächsten 2 Jahre dann erst einen kleinen Schritt nach hinten und dann einen großen Schritt nach vorne macht. Und sie ist wahrscheinlich die einzige Person im Tennis, die im Moment neben Alcaraz die Chance hat, wirklich mehr als 10 Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Und ich glaube, dafür braucht es aber, und das haben wir bei den Großen gesehen, sei es Serena, sei es die großen drei bei den Herren, es braucht immer wieder eine Erneuerung. Und zwar etwas, in dem man besser wird. Einfach nur stehen bleiben hilft nicht. Und wir haben einen Zustand im Damentennis, wo eben, das meinte ich auch mit den anderen, 3 andere haben einen neuen Trainer hinzugezogen. Sie macht es jetzt auch, weil die anderen aufholen. Und sie ist diejenige, die von allen im Moment am besten ist, die meisten Möglichkeiten hat. Und sie versucht jetzt nochmal neu auszuschöpfen. Und das ist ja einfach nur super fürs Tennis, dass sie so ehrgeizig ist und das durchziehen will. Und eben, ich glaube immer noch, dass sie die dominante Spielerin dieser Generation ist und sein wird. Und finde es daher mutig zu sagen, nicht einfach weitermachen, sondern mal was ganz Neues ausprobieren.
Es gibt ja auch durchaus Potenziale. Die schnellen Hartplätze sind noch nicht ihre Freundin. Der Rasen in Wimbledon, den hat sie ja bislang noch komplett außen vor gelassen in ihrer Karriere. Auch dadurch natürlich, dass sie die Sandplatzsaison so priorisiert. Aber es gibt ja in vielen Fällen, und das ist ja fast schon beängstigend für ihre Gegnerinnen, dass sie noch so viel Potenzial hat, was noch gar nicht ausgeschöpft worden ist. Und sie ist kein One-Trick-Pony, das nur auf Sand kann. Auch Rafael Nadal hat irgendwann zweimal Wimbledon gewonnen. Auch Rafael Nadal hat bei allen anderen Grand Slams gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass sie wirklich auf diesen einen Untergrund beschränkt ist.
Vor allem, sie dominiert die Tausender-Turniere, und zwar die auf Hartplatz. Da ist sie in den letzten 3 Jahren super beeindruckend gewesen. Im Sunshine Double, Jahresend hat sie gewonnen, im Sommer hat sie relativ gute Resultate gehabt. Also möglich ist da extrem viel. Und sie muss bei den Grand-Slam-Turnieren besser werden, keine Frage. Auf der Tour ist sie schon absolut dominant, aber eben außerhalb der French Open ist es im Moment ganz klar zu wenig. Aber sie hat da ja in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass es möglich ist. Und irgendwann wird sie wahrscheinlich ein Jahr raushauen, wo sie irgendwie 3 Grand Slams gewinnt und irgendwie nur 5 Matches verliert. Also das, denke ich, ist absolut im Bereich des Möglichen. Wird wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 3 bis 5 Jahren kommen. Und dafür wird sie aber noch besser werden müssen. Und jetzt gucken wir mal, ob sie wirklich Fissett anheuert. Sonst wüsste ich nicht, wer vom Profil her passen würde. Aber schauen wir mal.
Darren Cahill ist im Moment auch andersweitig beschäftigt.
Ja, und Fissett passt, glaube ich, auch von der Art.
Ja, das ist der erste, das sofort der Name ist mir sofort in den Sinn gekommen.
Naja, und vor allem Fissett liebt das ja auch, oben an der Weltspitze dabei zu sein. Ja. Also Fissett ist ja auch irgendwo ein eitler Typ, der sich nur mit den Allerbesten assoziieren will. Und
Murat Hogelhorn hat auch jetzt einen neuen Job. Ja, der assoziiert sich ähnlich. Der assoziiert sich aber ähnlich wie Wim Fissett.
Ja, Murat Hogelu ist halt der Typ, der irgendwie in der Badehose am Strand steht und allen zuwinkt. Und Wim Fissett steht halt am Pfosten neben der Rettungsstation und zwinkert allen zu. Und da passt Fissett jetzt eher zu Świątek.
Da musste ich jetzt nochmal gerade auf Mute stellen, um zu husten. Also, Iga Świątek hat sich von ihrem Coach Tomasz Wiktorowski getrennt. Wir werden sehr auf das Ergebnis warten, ihrer Coachsuche. Wir glauben trotzdem erstmal da nur an einen einzigen Namen. Das Turnier in Peking hat Coco Gauff gewonnen. Das Turnier der Herren in Peking, das hat letzte Woche Carlos Alcaraz gewonnen. Und in was für einem Finale? Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Wir haben bei Sky heute eine kleine Matz gesendet, die von Tennis TV oder von der ATP geschnitten worden ist, über die Rivalry von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Und die beiden, also erstmal, dass das Herrentennis so ein unglaubliches Glück hat, nach dem Abtritt, Schrägstrich, nach der Götterdämmerung der Big Three, gleich 2 solche Athleten wieder zu haben, die sich dann auch so ein bisschen spielerisch von allen anderen absetzen, die eine Rivalität haben, die man jetzt schon als durchaus erfolgsversprechend und legendärversprechend ansehen kann. Ich glaube, die ATP kann ihr Glück nach wie vor kaum fassen. Die beiden haben in der letzten Woche bei den China Open in Peking wahrscheinlich das Match des Jahres gespielt bei den Herren. Carlos Alcaraz gewann mit 6-7, 6-4 und 7-6. Und man kann nur andeutungsweise erfassen, wie gut Carlos Alcaraz dieser Sieg getan hat, weil die Zeit nach den Olympischen Spielen war für ihn sicherlich nicht die leichteste Zeit.
Ja, so aus seiner Reaktion kann man es ablesen. Ne? Dabei hat ihm wahrscheinlich der Laver Cup schon gut getan. Da hatte ich auch schon so das Gefühl, dass da ja auch nochmal so sein Status als der wichtigste Spieler im Herrentennis untermauert wurde. Und hier hat das dann schon nochmal bestätigt. Ich meine, es war eine enge Kiste, die er auf jeden Fall hätte verlieren können. Es war auch ein Match, was super spannend war, was jetzt glaube ich, und im Gegensatz zu dir habe ich es nicht live gesehen, weil Asien liegt halt sehr ungünstig für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Moment. Und das, was ich aber gesehen habe, war es ja jetzt nicht immer durchgehend hochklassig, aber es war immer spannend. Es ist immer was passiert. Und es sind halt die beiden, ja, mit Abstand besten Spieler, die da aufeinander getroffen sind, für die es ja in dem Match dann auch sehr viel ging, weil sie die Grand Slams geteilt haben, weil beide vielleicht jetzt auch in einer schwierigen Phase waren, bei Sinner jetzt eher von außen kommen, bei Alcaraz aus den Resultaten. Und normalerweise ist ein 500er Turnier für Spieler der Güteklasse jetzt natürlich nicht so wichtig, aber ich hatte das Gefühl, die Umstände haben es eben zu so einem Event gemacht, der dann auch, zumindest was die Spannung anging, wirklich genau das gehalten hat, was er versprochen hat.
Wir haben es ja bei den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass solche 500er-Turniere, wenn dann so zwei Superstars dabei waren und die dann vielleicht in einem Finale aufeinander getroffen sind, dass man dann schon so ein bisschen die Wichtigkeit dann auch erlebt hat. Ja, bei einem 1000er-Turnier ist dann auch noch der Fokus ein ganz anderer und der Fokus auf dem Turnier ist ein ganz anderer. Aber ich finde, dass wir gerade bei 500er-Turnieren sehr häufig Finals erleben, die mit extrem viel Werf bestritten werden von den Spielern.
Gut möglich. Schwer jetzt für mich irgendwie so eine allgemeine Aussage zu machen.
Ja, gerade Hamburg jetzt mal fies gegen Zverev, das daran erinnere ich mich, weil das auch mit nicht nur Werf, sondern auch mit durchaus heißem Blut dann bestritten worden ist. Also dieses Match war vielleicht mit das beste Match dieses Jahres, was wir dort erlebt haben. Und man muss es dann auch sagen, Tennis ist ein Matchup-Sport und beide Spieler haben nach wie vor das ein oder andere Matchup, wo man sagt, da sehen sie nicht so gut aus und das könnte sein, dass sie da anders aussehen oder nicht so gut aussehen wie in ihrem Matchup gegeneinander. Aber wie du eben gesagt hast, die haben sich schon so ein Stück weit abgehoben vom Rest des Schützenfests.
Ja, nicht nur von den Resultaten, sondern auch vom Niveau her. Man sieht ja auch, wie beide noch besser werden können. Sie sind eben ein paar Jahre jünger als die Generation um Zverev, Medvedev und Tsitsipas. Also vielleicht sind bei beiden noch 5 oder 10% drin. Und das Ding ist ja, sie liefern im Moment auch unterschiedliches. Sind ja diese Konstanz im Spiel wie in den Resultaten. Alcaraz hat halt einen Level, was unter Umständen, in der Tennisgeschichte noch von 2, 3, 4 Leuten erreicht worden ist. Er kommt da nicht immer ran. Er hat ja auch seine beiden Grand Slam Turniere sich eher hart erarbeitet in diesem Jahr. Aber man sieht dann halt sowas wie den Tiebreak hier zum Ende, wo er 7 Punkte in Folge gewinnt und die schenkt ihm Sinner nicht, sondern die gewinnt er. Und das ist dann halt einfach das Spektakuläre an ihm. Und man hat das Gefühl, ihm fliegen jetzt schon sehr viele Herzen zu. Das ganze Marketing der ATP ist ja auch um ihn aufgebaut. Also Sinner ist der perfekte, die perfekte 1B, aber Alcaraz halt die perfekte 1A. Und ich glaube, Herrentennis würde auch mit ihm alleine funktionieren, wenn Sinner jetzt zum Beispiel gesperrt wird. Aber wäre jetzt nur Sinner an der Spitze, ich glaube, dann wäre aber auch ein bisschen Daumen drehen irgendwie, was irgendwie die Außendarstellung anginge.
Ja, das glaube ich auch. Und die ATP wird sehr auf das WADA-Urteil und auf das Kass-Urteil dann warten und hoffen, dass die Strafe gegen Jannik Sinner, wenn es denn eine geben sollte, nicht allzu hoch ausfallen wird. Dann lass uns doch gerade drüber sprechen, weil wir jetzt gerade das Thema angesprochen haben, über den Einspruch der WADA. Die WADA hatte keinen Erstzugriff auf die Entscheidung, ob Jannik Sinner gesperrt werden würde. Wir haben darüber gesprochen. Im März ist Jannik Sinner zweimal auf das anabole Steroid Clozibol getestet worden. Die International Tennis Integrity Agency hat das Strafmaß ausgesprochen, hat ihn von einer Schuld befreit und hat gesagt, nein, er ist freigesprochen, er musste nur das Preisgeld und die Punkte aus Indian Wells abgeben. Und die WADA hat dann irgendwann gesagt, wir gucken uns das Urteil nochmal an und wir möchten noch ein bisschen mehr Zeit haben, um vielleicht einen Einspruch zu erheben. Und in der vorletzten Woche gab es dann den Einspruch dieser WADA und sie hat gesagt, nein, das akzeptieren wir so nicht und wir möchten gerne eine 1- bis 2-jährige Strafe. Jetzt wird das Ganze vor dem Kass verhandelt, dem Sportgerichtshof. Und das könnte noch ein bisschen dauern, bis dort eine Entscheidung fällt. Experten gehen davon aus, dass Sinner wohl gesperrt wird. Wie lange, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Aber dass überhaupt Einspruch erhoben worden ist, das fand ich schon, da habe ich Augenbrauen gehoben. Du auch?
Kann ich nicht so sagen. Also Spannende ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass es eben einen Einspruch gab, dann denkt man, okay, vielleicht sehen die die Sache ganz anders. Nur, wenn ich es richtig verstehe, dann ist es ja jetzt am Ende eher eine philosophische Frage. Also die WADA geht nicht hin und sagt, nee, wir haben hier ganz andere Beweise oder die Nummer ist ganz anders gelaufen, sondern die WADA sagt de facto, wie viel Verantwortung muss der Spieler übernehmen für die ganze Sache? Und das heißt, wie sehr, und darum war ja viel der Verteidigung aufgebaut von Sinner, dass er quasi nachgefragt hat, ja, aber ihr habt schon drauf geachtet, irgendwie so unter dem Motto, dass ihr hier, wenn er mich behandelt oder wenn ihr irgendwie so einen Schnitt am Finger habt oder ich eben meine Probleme mit den Hautschuppen, habt ihr schon drauf geachtet, dass da kein Doping dran war. So, und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie sehr hätte er noch nachfragen müssen? Wir hatten ja damals schon gesagt, die Geschichte klingt zu gut, sie ist aber zumindest so gut gewesen, dass er freigesprochen worden ist und dass er ja auch schon eben diese Einsprüche geschafft hat. Und jetzt ist die Frage, und da scheint ja schon eben einiges drin zu stecken, ist ja auch spannend, wer sich da alles so zu meldet, wie viel Verantwortung muss jemand wirklich übernehmen? Und die Agency des Tennis hat gesagt, nee, das passt so. Die WADA hat gesagt, nee, das passt nicht. Aber da scheint mir, dass jetzt wirklich eher was Generelles verhandelt werden wird. Und den einzigen Experten-Podcast, den ich jetzt dazu gehört habe, den ich auch schon beim letzten Mal zitiert habe, den Sport Science-Podcast hier von den beiden Südafrikanern, die gingen eher davon aus, dass am Ende freigesprochen werden wird. Die meinten, na klar, es kann jetzt sein, es gibt da einen Unterparagraphen, auf den sich die WADA unter Umständen beziehen könnte, der so ungefähr lautet, schon dadurch, dass die Physios von ihm das Dopingmittel eingeführt haben in die USA und dass das quasi in seinem Umkreis war, macht er sich des Ganzen schuldig. Aber sie glaubten jetzt nicht unbedingt, dass das am Ende so sehr ziehen wird, dass die Richter davon zu überzeugen sind. Und wahrscheinlich ist es zu schwer, ihm jetzt das nachzuweisen. Aber generell haben sie es auch eher als eine philosophische Frage gesehen. Und ja, wir müssen mal gucken, irgendwie wo das Ganze irgendwie hinläuft. Und dann hatte ich noch den Artikel von The Athletic gelesen und da fand ich noch ganz spannend, dass gesagt wurde, was halt in den letzten Jahren passiert ist. Die Dopingtests sind immer besser geworden. Das heißt, wir sind in der Lage, immer kleinere Traces, also quasi diese Mini-Proben oder so zu finden, die von etwas existieren. Aber eigentlich hat die Gerichtsgebung nicht nachgezogen. Man ist sich bis heute nicht ganz einig, sollte man da, wo so wenig gefunden wird, dann einfach hingehen und sagen, naja, das wird wirklich eher ein Zufall oder eine Verunreinigung sein. Und das heißt, da ist nie wirklich nachgezogen worden. Das heißt, hier scheint es am Ende wirklich um etwas Philosophisches zu gehen. Und jetzt ist die Frage, will der Court hier sagen, naja, wir machen jetzt einen Präzedenzfall draus oder ist ihnen die Nummer am Ende zu heiß und sie lassen es so durchgehen? Und die beiden in dem Podcast klangen jetzt eher so, als wenn er am Ende keine Strafe bekommt. Andere sind sicherlich einer anderen Überzeugung. Es wird allerdings sicherlich ein bisschen länger dauern, bis die ganze Sache entschieden ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr noch keine Entscheidung haben werden, vielleicht erst Anfang nächsten Jahres. Und ich bin sehr gespannt auf das Urteil. Was allerdings auf jeden Fall dazu geführt hat, dieser Schuldspruch bzw. dieser Einspruch und diese Geschichte rund um Yannick Sinner und Klaus Sebol und Per Salbe das Einreiben. Die Physios in Peking und in Shanghai in dieser und der letzten Woche haben alle Handschuhe getragen, wenn sie Spielerinnen und Spieler behandelt haben.
Aha, also würde man ja auch mindestens erwarten eigentlich, ne? Also die ganze Geschichte ist ja immer noch, wir hatten ja auch viel drüber diskutiert, hatten ja auch auf eine meiner Aussagen eher kontroverse Reaktionen bekommen. Am Ende stinkt die Geschichte natürlich zum Himmel. Jetzt ist halt die Frage, gibt ja so viele Nebenfragen. Ist es extra gewesen? Wurde ihr extra gedopt? War es eine Nachlässigkeit? Ist die ganze Geschichte konstruiert? Nur ist das wahrscheinlich mittlerweile bei fast allen Dopingfällen so. Es gibt ja einfach kaum etwas, was nur durchgewunken wird, wo so klar ist, okay, gedopt. Zack, Sperre erlebt man ja selten. Ganz viel ist ja einfach ein Verhandeln, auch weil es einfach so ist, dass ich glaube, wir alle noch ein ziemlich binäres, vor allem die, die von uns älter sind, so ein binäres Bild im Kopf haben, was Doping ist. Nur Doping sind ja im Endeffekt relativ künstlich festgelegte Richtlinien, über die man nicht hinweg darf. Und bis dahin geht fast jede und jeder wahrscheinlich hin und versucht da hinzukommen, aber nicht drüber hinwegzukommen. Also alles ein ziemlicher Graubereich. Und jetzt ist halt die Frage, wie korrekt hat er sich hier im Graubereich verhalten? Und dass man da aber zumindest irgendwelche Handschuhe tragen sollte, ist doch klar. Und warum jetzt hier zwei Leute, die als super Physios gelten, wo der eine angeblich noch pharmazeutische Kenntnisse hat, das nicht tun, das ist natürlich einfach nur peinlich. Und jetzt gucken wir mal, wo die ganze Nummer hinläuft. Wahrscheinlich wird auch das Urteil nicht unbedingt dazu beitragen, dass wir am Ende jetzt wirklich wissen, hat er gedopt oder nicht. Und es wird auch nicht zur super Klarheit innerhalb des Leistungssports beitragen. Dafür ist es, glaube ich, eine viel zu unübersichtliche Welt mittlerweile.
Glaube ich auch. Und wir werden wahrscheinlich, es werden wahrscheinlich sehr viele Teile nicht so richtig zufrieden sein mit einem Schuldspruch, mit einem Unschuldspruch etc. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten hier bei Chip and Charge. Lass uns noch über ein paar andere Spieler sprechen, weil das Turnier und auch das Turnier in Tokio liegen ja jetzt schon eine Woche zurück und nichts ist so alt wie das Turnier von gestern. Und trotzdem gibt es noch die ein oder andere wirklich interessante Geschichte zu den Männern an auch zu besprechen. Buin Chakete ist zum Beispiel eine dieser Geschichten. Und ich habe jetzt gelernt, Buin Chakete kommt aus der Mongolei, aus dem Teil Chinas der Mongolei. Und deswegen hat er eigentlich gar keinen Vornamen, sondern Buin Chakete ist sein kompletter Name. Also das müsste eigentlich auch zusammengeschrieben werden. Ich werde mich da jetzt nicht noch weiter reinsteigern, weil ich möchte auch, ich möchte mich um andere Dinge kümmern können, aber ich fand das sehr interessant. Der hat hier das Halbfinale erreicht, hat dort
gegen Yannick. Vor allem hast du seine Story irgendwie gelesen.
Das wollte ich dir überlassen.
Auch da nochmal die Athletic, das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich sie ganz hinbekommen, aber irgendwie haben seine Eltern sich relativ früh getrennt und dann ist es aber wohl eben in dem Teil Chinas gehört es dazu, dass man dann zur Familie des Vaters zieht. Von da ist er dann aber in einem SOS-Kinderdorf irgendwann gelandet. Da ist er dann entdeckt worden von jemandem, einem lokalen Tennistrainer. Dann ist er von einem ins andere Center weitergereicht worden, dann ist er irgendwann in Spanien gelandet, dann kam Covid, da hat er nicht so richtig den Weg nach oben geschafft und jetzt schon, also der Typ ist irgendwie Anfang 20 und hat halt irgendwie so eine filmreife Geschichte schon. Wer jetzt sich Sorgen macht, hat wohl zu beiden Eltern Kontakt. Das klingt, glaube ich, härter, als es am Ende war, aber es ist schon ziemlich abgefahren, was da passiert ist irgendwie.
Er hat einen ziemlich kraftvollen Spielstil, wie ich finde. Also der kann schon richtig auf den Ball draufhauen und hatte wirklich ein paar richtig gute Siege in der ersten Runde gegen Zhang Yincheng, in der zweiten Runde gegen Lorenzo Musetti und dann gegen Andrei Rublev mit 7-5-6-4, hat dann im Halbfinale, wie gesagt, gegen Yannick Sinner verloren. Aber das ist auch ein Spieler, auf den wir mal achten können in den nächsten Monaten und Jahren. Und das chinesische Tennis erfährt hier momentan einen wirklichen Aufstieg. Wir haben Zhang Zhizhen, wir haben Yincheng Zhang und wir haben jetzt Buin Chakete und das ist schon enorm, was da im chinesischen Tennis momentan geht.
Ja, irgendwie perfekt natürlich jetzt auch gelaufen, dass es zu den großen chinesischen Turnieren dann nochmal so hochgekocht ist. Und trotzdem sieht das ja so aus, als wenn die sich jetzt erstmal etablieren können. Also außer Qin Wenjiang ist wahrscheinlich niemand unbedingt dabei, wo man jetzt sagt, wird unbedingt einen Grand Slam gewinnen. Aber sind ja schon einige Kandidaten dabei, die sich irgendwie unter den Top 30 halten könnten. Also jemand wie Bu, ich nehme jetzt mal Bu, stand ja auch bei der ATP einfach immer nur Bu. Ich finde auch, hohes Tempo, nimmt den Ball früh, jetzt nichts, wo man denkt, boah, absolut überragend, irgendwie schießt die Gegner mit ab oder so. Aber so ein Spielstil, da kann man sich schon, weiß ich, so auf Platz 34 oder 28 oder so halten. Und der Typ scheint ja nun wirklich genug Biss zu haben und Entschiedenheit zu haben. Und der hat ein super Jahr auf der Challenger-Tour hingelegt. Also da bin ich gespannt, wie das läuft. Ich glaube, Jerry Zhang hat irgendwie mehr Ausstrahlung, vielleicht auch mehr Potenzial, mehr sowas von einem Superstar oder so. Sehe ich auch noch nicht, dass der jetzt irgendwie der kommende Top-5-Spieler ist oder so, aber es sind alles zumindest welche, die jetzt dafür sorgen sollten, dass China jetzt zur Präsenz irgendwie in den Top 50 werden wird.
Top 5 Ausstrahlung hat Zhang Zhizhen. Ja, leider nicht das Tennis.
Ja, das wirklich nicht, aber ist ja schon irgendwie ein cooler Typ oder
ja,
so.
Ja, ja.
Den kann man das sich meine ja schon vorstellen.
Das meine ich voll im Ernst. Der Mann hat eine riesige Ausstrahlung,
Zhang Zhizhen. Und ist 19.
Also, ja, Das ist der Wahnsinn. Und wenn der vor einem steht, der erfüllt den ganzen Raum. Also wirklich. Es ist wirklich enorm. Auf jeden Fall tut sich was im chinesischen Tennis und Bülent Schakete ist einer dieser neuen Namen. Über einen Spieler möchte ich gerne noch sprechen, der auch in China dabei war, in Peking dabei war und der heute dann ein Match in Shanghai noch gewonnen hat, was er fast schon verloren gehabt hätte. Daniil Medvedev hat hier das Halbfinale erreicht, hat in zwei Sätzen gegen Carlos Alcaraz verloren, hat sich mal wieder und das auch in dieser Woche jetzt wiederholt über die Bälle beschwert und hat gesagt, ich kann mit diesen Bällen nicht arbeiten, wir haben andere Bälle als vor 4 Jahren und ich versuche das, was ich kann, versuche ich mit diesen Bällen zu machen, aber sie sind tot und es gibt nur 2 Spieler auf der Welt, die aus diesen Bällen Power generieren können und das sind Carlos Alcaraz und Jannik Sinner und ich versuche mit meinen begrenzten Mitteln da etwas zu erreichen, hat heute gegen Matteo Arnaldi gewonnen. Daniil Medvedev kommt im Moment so ein kleines bisschen rüber wie der Grumpy Schulbully, weil das, wie er im Moment auftritt, das gefällt mir nicht zu 100%, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich das Gefühl habe, dass er im Moment Schuld gerne bei anderen als bei sich sucht. Und sein Spiel ist im Moment kein Top-10-Tennis, meiner Meinung nach. Ist vielleicht Top-10, vielleicht kein Top-5-Tennis. Er hat große Probleme, was den Aufschlag angeht. Er hat große Probleme, was die Vorhand angeht. Und versucht das im Moment vielleicht so ein kleines bisschen zu übertünchen mit anderen Geschichten und mit anderen Baustellen, die er da aufmacht.
Hat halt einen inneren Drama-King, das auf jeden Fall. Und Zettler hier immer noch die Papa-Witzchen am Start. Also nach dem Match gegen Alcaraz, was hat er da erzählt? Dass er sich die Haare blondieren kann und dann wäre er...
Und dann Botik draufschreiben würde auf sein Shirt und dann könnte er vielleicht mal gegen Carlos Alcaraz gewinnen, ja.
Also mein Vater wäre mit dem Witz zufrieden gewesen.
Ich habe müde gelächelt.
Naja, war schon nicht schlecht. Ja. Aber wir haben jetzt ja schon öfter über ihn diskutiert. Ich kann mich jetzt an ihm irgendwie nicht so aufhängen. Im Moment ist er jetzt nicht super relevant oben. Auf der anderen Seite hat er natürlich ein gutes Match hier gegen Alcaraz geliefert. Er kann Alcaraz aber im Moment zumindest nicht dauerhaft das Wasser erreichen. Ich meine, sein Sieg gegen Sinner in Wimbledon war natürlich schon ziemlich beeindruckend. Auch hier hat er dann in den Entscheidungen, also als es wirklich eng wurde, noch 2 Asse rausgeholt. Also da war schon okay. Irgendwas Neues würde sich wahrscheinlich einfallen lassen. Man kann gespannt sein, wie das oder was da rumkommt. Ob er jetzt irgendwie im nächsten Jahren graduell nach hinten durchfallen wird oder ob ihm nochmal der Geistesblitz kommt, wie er mit dem seit den Verletzungen halt in sich eher zusammengefallenen Surf umgeht. Mal gucken.
Er hat auf jeden Fall das Halbfinale erreicht und hält sich auch unter den Top 5, aber er ist im Moment wirklich für eine gute Geschichte in jedem Match gut. Und Manuel Messina hat heute enorm mit den Augen gerollt. Das wurde sehr schön im Bild festgehalten und in einer Slow-Mo festgehalten. Also Manuel Messina hatte zwischendurch auch so ein bisschen die Nase voll von Daniil Medvedev. Kommen wir noch zu dem Turnier in Japan. Das war ein 500er Turnier. Und das Finale bestritten 2 Franzosen, Arthur Fils und Hugo Humbert. Und Arthur Fils hat sich durchgesetzt im Finale gegen Hugo Humbert mit 5-7, 7-6, 6-3. Hat vorher gegen Holger Rune ein fantastisches Match gehabt. 7-6, 7-6. Hat auch gegen Ben Shelton richtig gutes Match gehabt. Und Arthur Fils, der jetzt allerdings in Shanghai sehr früh ausgeschieden ist gegen Roberto Caballes Baena, macht auch seinen Weg nach vorne. Und es tut mir leid, ich muss trotzdem nochmal den Begriff oder den Vergleich mit Joe Wilfried Tsonga aufbringen, weil er erinnert mich trotzdem immer noch sehr an Joe Wilfried Tsonga.
Spannend. Ich glaube, ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, dass er mich nicht dran erinnert. Ne? Also ich meine, erstmal extrem beeindruckender Turniersieg. Hätte jedes der Matches verlieren können. War wahrscheinlich auch in jedem Match Außenseiter. Doch, ich denke schon fast ja. Also er hatte erst Fritz besiegt, dann Berrettini war natürlich wieder eine doofe Geschichte. Berrettini gewinnt den ersten Satz, muss sofort aufgeben nach dem ersten Satz. Ben Shelton war Titelverteidiger. Holger Rune, also beide in der Weltrangliste ungefähr im Moment in selben Regionen zu finden. Hugo Humbert, toller Finalrekord vorher gewesen. Total gespannt, was aus Fies wird. Er überzeugt mich noch nicht so, wie Tsonga es zu seinen besten Zeiten getan hat, wo Tsonga ja wirklich absolute Gefahr für jeden auch in der Weltranglistenspitze gewesen ist. Irgendwie traue ich Fies noch nicht so ganz, obwohl es jetzt ein tolles Turnier war, wie damals in Hamburg auch, wo er ja wirklich einfach Biss gezeigt hat. Und auch ein krasser Athlet. Halt die Frage, ist sein Spiel komplett genug, um weit nach oben zu kommen. Und auf der anderen Seite, er steht im Moment, und das war ein ganz spannender Teil irgendwie des Races, wenn man sich so anguckt, auf 15, alle so innerhalb von 300 Punkten, Musetti, Rune, Draper, Humbert, Fies, Korda, Shelton, also die sind im Moment alle so auf einem Leistungsniveau unterwegs, und das ist ja für ihn erstmal ein Kompliment, zu dieser Gruppe dazu zu gehören, und jetzt gucken wir mal, ob es noch viel weiter nach oben gehen kann im nächsten Jahr.
Hugo Humbert hatte vorher eine Finalbilanz von 6-0 Siegen und 12-1 Sätze, und das war ganz ungewohnt für den, in einer Siegeransprache die Ansprache des Verlierers zu halten. Also Hugo Humbert trotzdem ein gutes Turnier. Nach einem sehr guten Frühjahr hat man ihn in den letzten Monaten nicht so richtig gesehen, und er ist fast niemand so abhängig von schnellen Untergründen wie Hugo Humbert. Also hier auch wirklich ein gutes Turnier. Über wen ich allerdings noch gerne sprechen wollen würde, ist Kei Nishikori. Der hat hier das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Holger Rune verloren. In einem der besten Matches der letzten Wochen hätten wir nicht Alcaraz gegen Sinner gehabt in Peking, aber das war ein unglaublich ästhetisches Match, was die beiden erlebt haben. Und Kei Nishikori, wenn er fit ist, wenn er den Ball gut im Schläger hat, dann ist er immer noch einer der talentiertesten Spieler auf der Tour. Hat in dieser Woche wieder Probleme gehabt der körperlichen Art, der gesundheitlichen Art. Er bleibt leider nicht fit. Er hat leider einen Körper, der vielleicht nicht gemacht ist fürs Tennis. Aber wenn er gut drauf ist, dann spielt er Riesenmatches nach wie vor. Und das Match gegen Holger Rune, das rahme ich mir auch noch ein.
Oh, Stimmung war super, ne?
Ja, ja.
Also man würde ja denken, wie Japaner können nicht so abgehen beim Sport, aber...
Das war so lustig. Holger Rune hat sich mit diesem absolut fairen Publikum in Japan angelegt. Das fand ich so, das war so übertrieben, das war so lustig. Holger Rune, das Publikum war wirklich auf der Seite von Kei Nishikori. Aber japanisches Publikum ist so unglaublich fair. Und dann hat sich Holger Rune mit diesem Publikum angelegt. Es gibt wenig Sachen, die ich weniger verstanden habe als das.
Wir hatten ja gerade schon Moratoglu und Fissett. Also Rune ist der halt irgendwie strampelt aus dem Meer rausgerannt kommt jeden Tag, ne? Damit wir nicht vergessen, dass er da ist. Also ne? Auch total unnötig, was er häufig macht. Ist natürlich immer noch ein geiler Tennisspieler, hätte in der nächsten Runde auch Fies besiegen können. Also ich glaube, er hat am Ende noch mehr Punkte als Fies gehabt. Aber muss man sagen, bisher verlorenes Jahr. Keine Frage. Und schauen, ob er jetzt noch irgendwie einen raushaut, sich irgendwo noch so ein bisschen stabilisiert in den letzten Wochen. Aber ja, läuft sicherlich unter Enttäuschung des Jahres. Und finde ich Shikori natürlich auch enttäuschend. Vor allem, der war ziemlich dominant, bis er 5-4 dann aufs Match aufgeschlagen hat. Mhm. Und dann die nächsten drei Spiele gingen ziemlich fix weg. Und ja, haben halt natürlich schon häufig genug jetzt irgendwie auch von ihm gesehen in den letzten Jahren, in denen er spielen konnte. Er nimmt natürlich ein paar Sachen mit. Grand Slam-Finale, genug Halbfinals, eine Olympiamedaille und so. Wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, wäre auch vielleicht in einer anderen Zeit mehr passiert. Aber ja, jetzt ist er wahrscheinlich wirklich über seinen Zenit hinaus, aber eben noch gut für ein paar tolle Matches.
Kei Nishikori hatte hier das Viertelfinale erreicht, hat auch hier in dieser Woche in Shanghai eigentlich ganz okay gespielt, bis dann der Körper wieder nicht mitgemacht hat. Haben wir noch was zu den Herren? Weil ansonsten haben wir nämlich noch eine Nachricht zum Davis Cup-Billie Jean King Cup. Hast du noch was? Oder?
Nö, fällt mir jetzt nichts ein.
Gut, dann haben wir das ausverhandelt und dann gehen wir nochmal zum Billie Jean King Cup beziehungsweise zum Davis Cup. Die beiden Finals werden dieses Jahr beide in Malaga stattfinden, hintereinander weg, was ich an sich erstmal für eine gute Idee halte. Eigentlich sollte der Billie Jean King Cup in Sevilla stattfinden, hat man dann verlegt nach Malaga, also finden diese beiden Wettbewerbe jetzt hintereinander statt. Und die ITF hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass es eine neue Struktur geben wird ab dem nächsten Jahr. Ab dem nächsten Jahr kommt dann das Home and Away Tie nochmal für eine Runde mehr wieder. Also, wir hatten ja in diesem Jahr und in den letzten Jahren nach der Qualifikation, in der es diese Heim- und Auswärtsspiele gab, haben wir dann eine Gruppenphase gehabt von vier Gruppen, die in diesem Jahr unverständlicherweise unter anderem auch in Zhuhai stattfanden, wo es gar kein chinesisches Team gab, was sich qualifiziert hat. Und die ITF hat jetzt gesagt, nächstes Jahr wird diese Runde, die eigentlich in Gruppen ausgetragen worden ist, auch nochmal mit einem Heim- bzw. Auswärtsspiel stattfinden. Es wird dann auch damit argumentiert, den Spielern soll so ein kleines bisschen Stress genommen werden, weil viele Spieler haben am Dienstag nach den US Open sofort Davis Cup spielen müssen, unter anderem in Zhuhai, die Amerikaner. Und das soll denen genommen werden. Außerdem natürlich die Heim- und Auswärtsspiele gehalten werden. Und dann werden die acht Sieger aus diesen Heim- und Auswärtsspielen dann bei den Davis Cup Finals dann stattfinden. Bei den Frauen wird auch eine Übergangsphase im nächsten Jahr stattfinden, weil im Moment sind es noch 12 Teams, die sich für die Billie Jean King Cup Finals qualifizieren. Ab dem nächsten Jahr sollen es auch nur noch 8 sein. Da wird es im nächsten Jahr eine Gruppenphase geben von 7 Gruppen A3 Mannschaften in 7 verschiedenen Städten. Die ermitteln jeweils einen Sieger und dieser Sieger wird dann bei den Billie Jean King Cup Finals dabei sein, zusätzlich zu einer Host-Nation. Also dort gibt es dann auch Änderungen und dann auch nur noch ein Billie Jean King Cup Final mit 8 Mannschaften statt wie diesem Jahr mit 12 Mannschaften. Hast du etwas zu ergänzen?
Das hätte man auch vor 5 Jahren haben können, ne?
Ja.
Also sind wir mal ehrlich, der Grund ist natürlich irgendwie, dass diese Gruppenphase nicht wirklich Kohle macht. Also ich glaube, das Modell hat ungefähr so funktioniert. Die Rechte dafür wurden an diese Host-Cities gegeben. Die konnten dann gucken, wie viel Kohle sie damit machen. Das war aber, glaube ich, ein ziemlicher Reinfall für die meisten von denen. Und jetzt, da man ja auch langsam nicht mehr so sehr angewiesen ist auf diese ganzen Deals, um die damals wie hieß die von dem Fußballer, wie auch immer die Gesellschaft hieß.
Ja. Kosmos.
Fällt mir schon nicht mehr ein. Und ich glaube, dass man da de facto jetzt aus diesen Lizenzverträgen langsam rauskommt und deswegen das jetzt auch wieder abändern kann und eben auch nicht mehr auf diese Wochenturniere setzen muss. Und ich glaube, es passt jetzt für alle, wahrscheinlich nicht für die Puristen, die gerne immer noch das mit dem Halbfinale und dem Finale hätten. Aber ich glaube, das ist bei dem vollen Kalender auch so nicht mehr zu verkaufen. So passt es jetzt wahrscheinlich für die allermeisten. Und wie gesagt, hätte man auch leichter haben können.
Das hätte man wirklich leichter haben können, diese Gruppenphase. Junge, Junge, wer sich das ausgedacht hat. Und so ist es ja jetzt. Wir haben jetzt Heim- und Auswärtsspiele auch für die zweite Runde und ich weiß überhaupt nicht, was dagegen gesprochen hat, das dann vor 5 Jahren einzuführen, wie du gesagt hast. Jetzt haben wir es auf jeden Fall und jetzt ist dann auch dem Wunsch sehr vieler Nationen entsprochen, weil das hier dieses Jahr mit Zhuhai und dass da 4 Nationen hin mussten, die weit davon entfernt waren, irgendwo bei China zu liegen, das hat dem Ganzen nur nochmal die Krone aufgesetzt und ich glaube, das war dann der letzte Sargnagel für diese Gruppenphase. Ich find's gut und wir haben nächstes Jahr, wie gesagt, die zweite Runde, auch die wird in 2 Tagen ausgetragen, so wie dieses Jahr und dann haben wir die Finals, die dann nächstes Jahr an einem neutralen Ort stattfinden werden. Das zu den Billie Jean King Cup Finals und zu den Davis Cup Finals. Ich werde hinreisen zu den Davis Cup und Billie Jean King Cup Finals. Ich werde also vor Ort sein und werde euch dann über Instagram, Blue Sky, Threads und Twitter auf dem Laufenden halten. Dort könnt ihr sehr, sehr gerne folgen. Das war's nämlich mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgen könnt ihr uns auf den entsprechenden Kanälen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal und per Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes hinterlegt. Und wir haben in den letzten Wochen wieder einige Spenden bekommen. Darüber sind wir sehr glücklich und freuen uns sehr und danken euch sehr dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.